Wenn man sagt, Elvira ist tot, dann muss man singen, tanzen, feiern. Denn ich lebe. Wehe dir, wenn du sagst, armes Ding. Nein, kein armes Ding. Ich gehe ruhig und glücklich. Ich singe schon. Vor mir wird sich etwas Großartiges auftun. Das Leben stirbt nicht. Mit diesen über die Jahre wiederholten Worten bereitete Schwester Elvira Petrozzi, bekannt als Mutter Elvira, ihre Mitarbeiter und junge Menschen auf ihren Übergang zum ewigen Leben vor. Das war die Schwester der Drogenabhängigen, eine italienische Ordensfrau und Gründerin der Gemeinschaft Cenacolo, einer religiösen Organisation, die sich der Hilfe für Menschen mit Suchtproblemen widmete. Wie es ihr gelungen ist, sich ganz der Vorsehung Gottes anzuvertrauen und wie es dazu gekommen ist, dass zwischenzeitlich diverse Häuser in Europa, Mittelamerika und den Vereinigten Staaten gibt, da sind wir heute im Gespräch mit Pfarrer Ebo Ebing. So begrüße ich Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Radio Gloria ganz herzlich zur Sendung mit dem Titel «Die Umarmung mit Schwester Elvira». Durch die Sendung begleitet sie ihre Andrea Marti. Und so möchte ich Sie, lieber Pfarrer Ebo Ebing, bei Radio Gloria ganz herzlich begrüßen und wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen. Guten Tag, Herr Pfarrer Ebo Ebing.
Guten Tag, Frau Marti, ich grüße Sie.
Lieber Pfarrer Ebo Ebing, Sie kannten Schwester Elvira persönlich. Ist es wahr, dass sich Ihr Strahlen Ihres Gesichtes auf Ihre Schützlinge wiedergespiegelt hat?
Ja, vor allen Dingen würde ich erst mal sagen, wo das Strahlen Ihres Gesichtes herkam oder herkommt. Wenn wir Fotos sehen, wir sehen sie ja oft auch strahlen. Und da bin ich ganz sicher, dass es letztendlich ein widerspiegeln des Lächelns Gottes war, was sich auf ihrem Gesicht wiedergespiegelt hat und was sie auch uns weitergeben konnte, als Jugendliche, junge Erwachsene, die in der Gemeinschaft waren, weil sie eben selber ganz erfüllt war von dieser Beziehung zu Gott, zu Jesus, hat sie das eben auch weitergeben können und hat diese Attraktivität Gottes, sage ich mal, wiedergespiegelt. Und natürlich war das dann eben auch, hat das in uns die Sehnsucht geweckt, dieses Lächeln zu entdecken oder auch selber zu finden und diese Freude zu finden, die man in ihr wiedersehen konnte.
Das Buch von Schwester Elvira heißt Die Umarmung. Welche Botschaft wollte man mit dieser Literatur der Leserschaft vermitteln?
Dieses Buch, es drückt aus oder es beschreibt die Entstehungsgeschichte der Gemeinschaft. Und der Titel, da wird ein besonderer Aspekt herausgegriffen, nämlich, dass nach einiger Zeit, ungefähr nach einem Jahr, wo man in der Gemeinschaft ist, es sind ja ganz viele, die eben ja aus sehr schwierigen Verhältnissen kommen, auch aus schwierigen Lebens- und Familiensituationen, oft aus Drogenabhängigkeit, aber nicht nur. Und sie machen sich mit dem Eintreten in die Gemeinschaft auf einen Weg der Erneuerung, auf einen Weg, ja, das neue Leben, auch das Leben mit Gott zu entdecken. Und ja, nach einer gewissen Zeit, nach einigen Monaten, vielleicht einem Jahr, gibt es die sogenannte Verifika. Das heißt auf Deutsch so viel wie Bewährungsprobe. Das heißt, die Jugendlichen, die ein Jahr in der Gemeinschaft gelebt haben, sie gehen zurück nach Hause für eine Zeit, für eine Woche. Und da werden sie oder entdecken sie, wie viel habe ich schon umgesetzt, wie viel habe ich an mir schon verändert, an mir gearbeitet mit der Hilfe Gottes. Und gerade in diesem Augenblick, das beschreibt Mutter Elvira, sagt sie, wenn du nach Hause kommst und dann vielleicht deinen Eltern begegnest, konkret hat sie das Beispiel eben von dem Vater genommen, wo es vielleicht eben auch viele Spannungen, Konflikte gab, dann hat sie gesagt, dann gehst du hin zu ihm und umarmst ihn und zählst bis 7. Und wenn du dann irgendwann merkst, oh, eigentlich möchte ich loslassen, dann mach dir bewusst, dass du noch am Zählen bist. Und du wirst dann sehen, dass dann, ja, eben auch dein Vater, dem das vielleicht im ersten Moment unangenehm ist, auch da, dass sich durch diese Umarmung ganz viel in euch beiden tut. Und Ja, das ist sozusagen der Anknüpfungspunkt, um sozusagen kapitelweise durch die Gemeinschaft, durch die Gemeinschaft, Entstehungsgeschichte der Gemeinschaft hindurchzugehen.
Wurden Sie auch schon mal von Schwester Elvira umarmt?
Ich habe tatsächlich eine persönliche Begegnung gehabt mit ihr, wo ich dieses Strahlen in ihrem Gesicht ganz stark empfunden habe. Ob sie mich da umarmt hat, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber sie hat mir auf jeden Fall die Hand gedrückt und ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine besondere Begegnung war.
Lieber Pfarrer Ebo Ebing, wer war nun Schwester Elvira?
Ja, die Schwester Elvira oder Mutter Elvira, wie sie von vielen genannt wird, stammte aus Süditalien gebürtig, die Eltern. Sie ist 1937 geboren, also kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die Eltern sind dann später nach Norditalien gezogen aus Arbeitsgründen. Sie hat noch zahlreiche Geschwister und hat selber auch die Erfahrung gemacht, wie schwer es ist, wenn jemand aus der Familie süchtig ist. Ihr Vater war alkoholkrank und das war natürlich für die ganze Familie eine Belastung, dadurch, dass die Mutter dann das Geld nach Hause bringen musste und sie als größere Schwester dann eben sich schon sehr früh um die anderen Geschwister kümmern musste und eben auch die Erfahrung gemacht hat, dass sie gehänselt wurde, weil ihr Vater betrunken war, vielleicht schon am Morgen oder am Mittag. Und das hat ihr Leben geprägt und gleichzeitig sagt sie, das war für mich aber auch schon eine Lebensschule, dass ich da entdeckt habe, einerseits, wie, dass es nicht gut ist, abhängig zu sein vom Alkohol oder überhaupt abhängig zu sein. Andererseits eben auch, dass ich schon gefordert war, herausgefordert war, mich um andere zu kümmern, um die ganze Familie. Und sie ist dann, sie schreibt in dem Buch auch, dass sie mit 17 Jahren verlobt war, aber dann eben auch gemerkt hat, nein, das ist für mich zu eng. Ich habe mein Herz ist größer, mein Herz ist für die ganze Welt oder für den größten Verlobten und hat dann sich entschieden, doch den Weg des gottgeweihten Lebens zu gehen. Und auch das war eine ziemliche Herausforderung, denn die Mutter hat natürlich gesagt, Rita, so hieß sie mit bürgerlichem Namen, Rita, was sollen wir ohne dich machen? Und doch ist sie diesen Schritt gegangen. Sie hat dann ihre Sachen gepackt in einem Karton aus Pappe und ist in den Zug gestiegen, um eben zu der Ordensgemeinschaft, die sie kannte, hinzufahren und dort einzutreten. Und die Mutter ist mit zum Bahnhof gekommen und hat gesagt, Rita, willst du uns verlassen? Und doch war es gut, dass sie diesen mutigen Schritt gemacht hat, weil viele Jugendliche oder ein Jugendlicher nachher zu ihr gesagt hat, wie gut, dass du damals in diesen Zug gestiegen bist, sonst wären wir heute noch auf der Straße. Und sie ist dann dort eingetreten in die Gemeinschaft, eine französische Gemeinschaft und hat dort eben ihre Aufgaben übernommen. Es war ja ein relativ einfaches Leben und sie war auch eine glückliche Ordensfrau. Und doch hat sie in ihrem Herzen dann nochmal sozusagen eine Berufung in der Berufung gespürt. Nämlich, sie sagt, wenn ich vor dem Allerheiligsten war, habe ich die Schreie und die Not der Jugendlichen gehört, gewissermaßen sogar gesehen, eben auch die Jugendlichen, die vielleicht materiell alles haben, aber dann doch irgendwie eine Leere im Herzen spüren, die sie mit Drogen oder mit anderen Abhängigkeiten füllen. Und so hat es ihr keine Ruhe gelassen und sie hat immer wieder dann diesen Ruf gespürt, diesen Weg zu gehen. Und ja, das so hat sie dann letztendlich den Schritt getan nach einigen Jahren, wo sie die Oberen um Erlaubnis fragte, weil sie keine entsprechende Ausbildung hatte, sondern gerade die Volksschule abgeschlossen hatte und dann aber diesen Schritt dann nach einigen Jahren doch gehen konnte. Und sie sagte, es war für mich wie eine Art Schwangerschaft. Es war eben nicht so, dass ich einfach nur tun wollte, was ich wollte, sondern ich wollte sicher sein, dass dieser Ruf eben nicht nur meine eigene Idee, mein eigener Spleen ist, sondern ein wirklicher Ruf Gottes. Und so hat dann inzwischen vor 40 Jahren die Gemeinschaft Cenacolo begonnen.
Was waren die Prinzipien und Glaubenssätze von Schwester Elvira?
Also ein Grundsatz war tatsächlich dieses hörende Herz, also mit auf den Ruf Gottes zu hören. Und das eben nicht nur sozusagen rein abstrakt, sondern eben auch ganz im Konkreten. Das bedeutet, dass sie eben auch, dass sie schon den Wunsch hatte, eine Gemeinschaft oder eine Einrichtung für Jugendliche, um Jugendlichen zu helfen, zu gründen. Und so hat sie geschaut, wie machen das andere. Hat also auch den Horizont geweitet, geschaut, wie machen das andere. Hat darauf sozusagen gehört oder darin die Stimme Gottes erkannt. Und zugleich eben auch im Hören auf die Jugendlichen. Also in dem Sinne, dass sie zum Beispiel ja immer mit denen, sie waren zu dritt, die begonnen haben, drei Frauen, eine Mitschwester und eine Lehrerin, die dann in einem Haus in Saluzzo in Norditalien diese Gemeinschaft erstmal natürlich ohne die Jugendlichen begonnen haben, und plötzlich stand da jemand vor der Tür, stand da Jugendliche, sind Sie die Schwester, die sich um die Drogensüchtigen kümmert? Oder sind Sie die Gemeinschaft, die Drogensüchtige aufnimmt? Und dann haben sich die drei angeguckt und haben gesagt, ja, eigentlich hatten wir jetzt nicht an Drogensüchtige gedacht, aber wenn der da ist, ist sozusagen schon eine Art Botschaft von Gott. Und so haben sie ihn aufgenommen, und sie haben jetzt auch keine sozusagen nicht irgendwelche Regeln vorgegeben, sondern tatsächlich auch im Miteinander dieses Leben entdeckt. Das heißt, dass zum Beispiel einer der Jugendlichen kam und als sie morgens dann gebetet haben und gesagt haben, was macht ihr da? Und sie dann dadurch gemerkt hat, oh, die Jugendlichen möchten nicht nur, dass wir ihnen helfen, von der Droge wegzukommen, sondern tatsächlich auch, dass wir ihnen helfen, Jesus zu finden. Und so ist dieses Hören auf Gott, einerseits im Gebet, andererseits im Hören auf die, ja, die Dinge, die von außen kommen, ein ganz wichtiges Prinzip von Mutter Elvira. Und ein anderes ist eben auch, dass sie ja nur das weitergegeben hat und weitergeben konnte und wollte, was sie selber erlebt hat. Ein Beispiel, wo sie sagt eben, ich kann zu den Jugendlichen das sagen, was ich selber erlebt habe. Zum Beispiel, dass mich die Beichte befreit, dass mir die Beichte hilft. Oder eben den Jugendlichen, die teilweise eben mit Glaube, Religion gar nichts zu tun haben, denen kann ich nicht einfach von Gott erzählen, ich muss ihnen Gott zeigen. Und so war ein Prinzip oder ist ein Prinzip, was sie in die Gemeinschaft getragen hat, was die Gemeinschaft prägt bis heute, das Prinzip der Vorsehung. Das bedeutet, dass die Jugendlichen natürlich ihre Arbeit haben und ihren Tagesablauf haben und gleichzeitig zu wissen, wir vertrauen darauf, dass das, was wir brauchen, von Gott kommt. Natürlich durch die Hände von Menschen, sodass eben ja, die Gemeinschaft von dem lebt, was sie von guten Menschen geschenkt bekommen. Und letztendlich das auch sozusagen diese Güte Gottes zeigt. Mutter Elvira hat das mit einer Art Deal, mit einer Abmachung mit Gott ausgemacht. Sie hat gesagt, Gott, ich nehme alle, die kommen, du aber musst dich als Vater erweisen für sie, indem du für sie sorgst. Und ich selber habe einmal erlebt, wo sie in ein neu gebautes Haus gekommen ist, der Gemeinschaft in Österreich, wo ich ihr auch begegnet bin, wie sie dann zu der Schwester, die sie begleitet hat, gesagt hat, gestaunt hat und hat gesagt, wie gut, dass wir damals nicht irgendwie Geld vom Staat oder anderes angenommen haben, sondern dass wir uns auf die Vorsehung Gottes verlassen können, und dass wir dadurch ganz viel staunen. Ein weiteres Prinzip ist die Freundschaft. Also wer neu in die Gemeinschaft kommt, der bekommt jemanden zur Seite gestellt, der ihn in den ersten Tagen, Wochen, Monaten begleitet. Der wird Schutzengel, Angelo Custode genannt. Und das war auch schon ganz zu Anfang in der Gemeinschaft, als dieses Prinzip so noch nicht da war. Aber ist jemand gekommen und Schwester Elvira hat zu ihm gesagt, gut, dass du da bist, wir haben auf dich gewartet. Also dieses jemanden willkommen zu heißen. Ein weiteres Prinzip ist natürlich die Arbeit, die auch mit der Vorsehung zu tun hat. Also es ist wichtig, Gott hat uns Kräfte, Fähigkeiten gegeben und Mutter Elvira hat immer gesagt, wir müssen Schwielen an den Knien haben, vom Beten, vom Knien, aber auch an den Fingern, an den Händen, vom Arbeiten. Und das ist dieses Grundprinzip, das natürlich auch der heilige Benedikt schon vor vielen hundert Jahren entwickelt hat, das sich aber dann in der Gemeinschaft Cenacolo widerspiegelt und durch Mutter Elvira eben in die Gemeinschaft getragen wurde, beten und arbeiten. Also das heißt, ja, dieses Kontemplative und Aktive. Sie sagt sonst in einer Wortneuschöpfung, wir müssen kontemplativ sein. Also dass das beides zusammengehört und zusammengefügt wird. Und sie sagt, Wenn du aus der Kapelle herauskommst, dann sieht man, wie gut du gebetet hast. Gebet, Freundschaft, Vorsehung, Vertrauen auf die Vorsehung, Arbeit. Ja, das sind so diese grundsätzlichen Dinge, die eben die Gemeinschaft prägen, die Mutter Elvira ja in ihrem Herzen trug und so mitgebracht hat.
Wie ist die Gemeinschaft Cenacolo entstanden? Man sagt auch, es sei die Schule des Lebens. Schwester Elvira musste auch immer wieder dazulernen, auch aufgrund der fehlenden Ausbildung.
Das war im Grunde genommen eine Berufung in der Berufung. Also dieses innerliche Spüren, Gott ruft mich, etwas für die Jugendlichen, jungen Erwachsenen zu tun, die orientierungslos sind, die suchen, aber gar nicht wissen, was sie suchen und die eben durch diese Suche oft in die Sucht geführt worden sind und da alleine auch nicht rauskommen. Und sicherlich ist das eben auch die Lebensgeschichte von Mutter Elvira, die da auch im Hintergrund steht, eben diese Erfahrung, die ihr helfen konnte, eben ein Mitgefühl zu haben mit diesen Jugendlichen. Und obwohl sie zu Anfang keinen kannte, war das dann doch tatsächlich sozusagen ein Ruf, ein Wunsch, eine Sehnsucht in ihrem Herzen, die immer größer wurde. Und sie sagt eben, dass sie das ja besonders im Gebet gespürt hat und dass diese Sehnsucht so stark wurde, dass sie zu ihren Oberen hingegangen ist, um zu sagen, ich spüre diesen Ruf, ich möchte gerne mein Leben den Jugendlichen widmen, die auf Abwege geraten sind, die orientierungslos sind, die in Abhängigkeiten geraten sind. Und die Oberen haben, und sie sagt das eben auch mit Recht, zu mir gesagt, ja hör mal, du arbeitest im Kindergarten, du hast jetzt mit Jugendlichen fast gar keinen Kontakt, du hast keine entsprechende Ausbildung, das ist etwas, das geht nicht, das passt nicht. Und so hat sie das zunächst einmal ja angenommen, sie hat gesagt, sie hatten Recht, aber gleichzeitig hat sie rückblickend gesagt, ja, das war für mich eine Vorbereitung. Sie hat dann immer wieder diesen Anlauf unternommen, über Jahre, bis diese Sache so reif war, dass sie wirklich als reife Frucht auch kommen konnte. Es gab Freunde, die zu ihr gesagt haben, tritt doch aus deinem Orden aus, dann kannst du tun, was du willst. Und sie hat geantwortet, nein, ich möchte nicht tun, was ich will, sondern ich möchte den Willen Gottes tun, könnte man sagen, oder ich möchte das tun, was das Richtige ist, was gut ist. Und tatsächlich hat ja auch dieser Gehorsam Frucht gebracht, nämlich in dem Sinne, dass sie tatsächlich dann nach einigen Jahren von den Oberen die Erlaubnis bekommen hat und dass dann eben es sehr schnell ging, könnte man sagen, dass dann eben ja dieses, was langsam vorbereitet wurde, plötzlich ja eine große, man könnte fast sagen, ja, wie soll man sagen, eine Explosion positiv gewendet war, nämlich dass es dann wirklich sich sehr, sehr schnell verbreitet hat, dass sie gesagt hat, wir wollten eigentlich nur ein einziges Haus gründen und das haben wir dann auch gemacht und plötzlich haben wir gemerkt, es kommen mehr, als wir aufnehmen können. Und so mussten wir ein weiteres gründen und ein weiteres und ein weiteres und ein weiteres und es hat nicht aufgehört bis heute.
Wie hat sich die Gemeinschaft weiterentwickelt?
Es war so, dass sie mit einer Mitschwester, mit Schwester Aurelia und mit Nives, einer Lehrerin von der Stadt, von der Gemeinde Saluzzo, also der politischen Gemeinde, ein Haus zur Verfügung gestellt bekommen hat, was schon seit Jahren leer stand, was schon ziemlich verfallen war, was ursprünglich mal eine Art Kinderheim gewesen war, aber dann eben nach dem Krieg nicht mehr gebraucht wurde und deswegen tatsächlich über Jahre, vielleicht sogar Jahrzehnte verfallen war. Aber dieses Haus, es sollte und musste sozusagen aufgrund der verschiedenen vertraglichen Regelungen einem sozialen Zweck zugeführt werden. Und sie hat dieses Haus zur Verfügung gestellt bekommen. Und da ist sie dann hingekommen und es war ein Haus, das Dach war eingefallen, die Fenster waren nicht drin, das Haus war über und über zugewuchert und die anderen, die mit ihr da waren, haben gedacht, ach du meine Güte. Aber Mutter Elvira hatte eben schon diese Vision, diesen Blick, dass dieses Haus einmal voller Leben sein würde. Und über der Eingangstür hing ein kleines Bild der Mutter Gottes, ein kleines Relief. Und sie hat darin auch das Zeichen gesehen, ja, Maria, die Mutter Gottes erwartet uns schon. Und sie sagt, das Projekt hätte schief gehen können, aber da habe ich in dem Moment überhaupt nicht dran gedacht, sondern ich habe mich von diesem Vertrauen getragen gespürt, dass es gelingen wird. Und so sind sie in dieses Haus eingezogen. Sie haben gesagt, am Anfang, da haben wir am Mittag das Gras gemäht, wo wir abends drauf geschlafen haben, weil wir keine Matratzen hatten, wirklich tatsächlich bei Null angefangen haben. Und doch war in diesem Anfangsimpuls eben schon alles drin, was sich dann entfaltet hat. Wie ich das auch schon erwähnt habe, dass nämlich Mutter Elvira immer eine Lernende gewesen ist und natürlich auch Fehler gemacht hat. Sie sagt am Anfang zum Beispiel, da, als die Jugendlichen kamen, haben wir gedacht, ja, die sind alle am Rauchen, wir können denen jetzt nicht auch noch die Zigaretten wegnehmen. Und irgendwann hat sie gespürt, das war einige Jahre nach Gründung der Gemeinschaft, auf einer Wallfahrt nach Medjugorje, wo sie sagte, Gott hat mich gerufen, den Jugendlichen auf den Weg in die Freiheit zu führen und ich kann ihnen doch nicht eine andere Sucht lassen. Und so hat sie dann sich Mut gefasst, es war nicht leicht für sie, sich an einem Abend hingekniet vor die Jungs, hat gesagt, ich möchte euch um Entschuldigung bitten. Gott hat mich berufen, euch einen Weg der Freiheit zu zeigen und ich habe Angst gehabt, dass ihr weggehen würdet und deswegen habe ich euch die Zigaretten gelassen. Aber ich sage euch, von heute an wird in der Gemeinschaft nicht mehr geraucht. Und wer gehen möchte, kann gerne gehen. Ihr könnt das auch euch überlegen. Und tatsächlich war das ein besonderer Moment, weil in diesem Moment war das für die Jungs natürlich nicht einfach. Aber sie sind diesen Schritt mitgegangen, haben ihre Zigaretten zusammengeholt, haben ein großes Feuer gemacht, auf der Gitarre gespielt. Und ja, so hat sich die Gemeinschaft eben entwickelt. Und ja, in ganz vielen Situationen, wo sie eben auch überlegen musste, wo geht es jetzt hin? Was ist jetzt der nächste Schritt? Und das ist auch etwas sehr, sehr Wichtiges, sie hat immer auch Unterstützung gehabt und auch Unterstützung und Hilfe angenommen und Ratschläge. Also sie ist nicht sozusagen eine isolierte Person, ganz und gar nicht, sondern wie gesagt, es sind auch andere, die nicht so im Rampenlicht standen, eben auch von Anfang an dabei gewesen. Ihr Freundeskreis war groß, viele auch andere geistliche Gemeinschaften, die Unterstützung der Stadt Saluzzo oder auch der Diözese haben ihr dabei geholfen, diesen Weg zu gehen. Und so ist es auch heute, dass zum Beispiel ja auch Ärzte die Gemeinschaft unterstützen, um eben auch zu helfen, um da den richtigen Weg zu finden. Also es ist eben so, dieses Lernende, das hat sie auch in die Gemeinschaft mit weiter hineingetragen und weitergegeben. Und sie sagt, sie selber war immer die größte Überraschte oder am meisten überrascht von dem, was Gott als nächsten Schritt getan hat. Ein weiteres Beispiel dafür ist zum Beispiel die Entstehung des gottgeweihten Lebens in der Gemeinschaft. Sie sagt, sie war ganz überrascht, dass es plötzlich Jugendliche, junge Erwachsene eben zu ihr kamen und sagten, Mutter Elvira, wir möchten die Gemeinschaft gar nicht mehr verlassen. Wir möchten unser Leben, wir haben so viel empfangen, wir möchten unser Leben hingeben. Wir möchten ja für diejenigen da sein, die eben in die Gemeinschaft kommen und das auf Dauer als Gottgeweihte. Und sie hat sich natürlich über diese Entscheidung und über dieses neue, sozusagen diesen neuen Zweig an der Gemeinschaft Cenacolo sehr gefreut. Und ja, das ist eben auch ein Beispiel, wo sie immer eine Lernende war und zugleich auch eine sehr durchaus resolute Frau. Sie war klein, also körperlich klein, aber doch von unglaublich viel Feuer, innerem Feuer und Elan getragen.
Die Umarmung mit Schwester Elvira, die Gründerin von Cenacolo, mit Pfarrer Ebo Ebing, das ist das heutige Thema. 1983 wurde das erste Haus gegründet und zwischenzeitlich sind es 70 Häuser in Europa, Mittelamerika und den Vereinigten Staaten. Pfarrer Ebo Ebing, Sie haben ebenso in der Gemeinschaft gelebt. Wie haben Sie Cenacolo erlebt?
Ja, es war für mich eine Zeit, wo ich selber auch nochmal mich neu orientieren wollte. Also ich hatte das Theologiestudium bereits beendet, war allerdings jetzt nicht im Priesterseminar gewesen, sondern habe das frei gemacht. Und ja, habe dann überlegt, wo geht mein Weg hin? Und da habe ich für mich auch gedacht, eine Lebensschule, eine Hilfe zur Orientierung könnte tatsächlich der Schritt in die Gemeinschaft Cenacolo sein. Eine Freundin von mir war dort bereits in einem der Häuser für die Mädchen gewesen und ich habe ihr angesehen, wie gut ihr das getan hat. Und so habe ich mich dann in dem deutschsprachigen Haus, das ist im Burgenland in Österreich, gemeldet, habe Kontakt aufgenommen, habe dort 3 Wochen zur Probe mitgelebt und mitgearbeitet und dann nach Abschluss des Studiums bin ich dann im Herbst 2008 dort eingetreten, also inzwischen vor 15 Jahren. Und da hatte ich natürlich jetzt Schwester Elvira noch nicht so präsent, obwohl es da natürlich diese Verbindung gibt und man auch immer wieder vielleicht mal auf Kassette oder auf CD dann eine Katechese angehört hat oder vielleicht auch irgendwie dann von ihr gehört hat. Grundsätzlich war dieser Schritt in die Gemeinschaft etwas, was mir nochmal einen neuen Horizont eröffnet hat. Es ist eben dieses gemeinsame Leben, Gebet, Freundschaft, Arbeit, diese Grundsätze und dieses gemeinsame Leben, was nochmal etwas, gewissermaßen ein Ausstieg ist. Ein Ausstieg aus den alten oder aus den gewohnten Lebensumständen hinein in eine neue Welt, die erstmal so unbekannt ist. Und gleichzeitig ist eben diese Welt von Begegnung geprägt. Von morgens früh bis abends spät ist man immer in Gemeinschaft, miteinander unterwegs. Man arbeitet gemeinsam, man verabredet sich nach dem Mittag oder nach dem Abendessen zum gemeinsamen Austausch oder um gemeinsam die Wäsche zu waschen oder eine andere Arbeit zu erledigen, die für einen persönlich ist. Man betet gemeinsam, man tauscht sich aus, man hört in der Kapelle, wie jemand dann eben über das Evangelium oder die Lesung spricht und das mit dem eigenen Leben verbindet. Man betet gemeinsam den Rosenkranz, wir feiern die Heilige Messe. Also das sind so dieser Lebensrhythmus, ein gesunder Lebensrhythmus, würde ich sagen, wo eben auch alles von den Jugendlichen selbst getragen wird. Also das heißt, auch einer der Jugendlichen hat die Aufgabe in der Küche, das übernimmt er dann von dem, der das Feuer gemacht hat. Dann gibt es ganz, ganz verschiedene Arbeiten. Ein Stall, also ich rede jetzt von dem Haus in Österreich, es ist natürlich jedes Haus weltweit ist unterschiedlich. Und dieser Lebensrhythmus hilft einem, sich selber besser zu kennenzulernen, natürlich auch mit den Auseinandersetzungen, die da sind, wenn man dann beim Fußballspiel gefoult wird oder den anderen gefoult hat, dann muss man nachher natürlich darüber reden. Oder ja, wenn es dann Auseinandersetzungen gibt, dass man dann merkt, okay, ich muss mich mit ihm versöhnen, mit ihm austauschen, darüber sprechen, gleichzeitig eben auch zu merken, ja, ich bringe mich selber mit, meine Lebensgeschichte bringe ich in diese Gemeinschaft mit. Ich bin zusammen mit Menschen aus vielen, vielen anderen Ländern, sei es aus Frankreich, Polen, aus Italien, aus den USA. Also wir hatten auch in dem Haus in Österreich sehr, sehr, waren sehr international aufgestellt. Man lernt eine neue Sprache. Das Italienische ist die Verkehrssprache der Gemeinschaft. Und ja, so ist das doch eine große Bereicherung gewesen. So kann ich sagen, dass ich da in diesem Sinne die Gemeinschaft erlebt habe. Vieles auch noch mal im Glauben neu entdeckt habe, wie wichtig das Wort Gottes ist, auch mit dem Wort Gottes zu leben, auch zu wissen, was bei mir selber in meinem Herzen los ist, wo ich auch vielleicht Hilfe brauche, wo ich jemanden ansprechen kann, um zu sagen, du, ich muss mal mit dir reden, kannst du mir einen Tipp geben oder kannst du mir einfach mal zuhören und so weiter. Also es ist im Grunde genommen, man könnte sagen, ein sehr verdichtetes Leben, was dort in der Gemeinschaft stattfindet und was eben, ja, im Grunde genommen so eine Art Modellcharakter hat, wobei es natürlich sozusagen die Realität auch abbildet, weil jeder seine Lebensgeschichte mit in die Gemeinschaft hineinbringt. Und so ist es tatsächlich in diesem Sinne, wie Mutter Elvira das auch gesagt hat, wir wollen keine Entzugsstation für Drogensüchtige gründen, nein, wir wollen eine Lebensschule gründen. Und so ist eben, wird auch nicht darauf geschaut, welche Droge hat wer wie wann genommen oder welche Probleme bringt jemand mit, sondern letztendlich, es kommt jeder und jeder, der kommt, wird erstmal so angenommen, wie er ist. Und ja, hat die Möglichkeit, eben seinen Weg zu gehen, sich selber besser kennenzulernen und im Miteinander mit den anderen einerseits sich selber weiterzuentwickeln und auf der anderen Seite natürlich auch, und das gehört zusammen, Gott zu entdecken.
Pfarrer Ebo Ebing, heute sind Sie Priester. Wie stark hat Sie die Zeit in der Gemeinschaft von Cenacolo in Bezug auf Ihre Berufung, in Bezug auf Ihren priesterlichen Weg geprägt?
Bevor ich in die Gemeinschaft gekommen bin, habe ich schon den Wunsch gehabt, Priester zu werden. Das war auch meine Motivation, das Theologiestudium aufzunehmen, das mir sehr, sehr viel Freude gemacht hat und wo ich viel auch entdecken konnte, wo ich auch meinen Glauben vertiefen konnte. Und gleichzeitig habe ich eben auch gemerkt, es fehlt mir noch ein Puzzleteil in meinem Leben. Und das war tatsächlich für mich das Leben oder Mitleben in der Gemeinschaft Cenacolo. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da neu den Glauben entdeckt habe, den habe ich schon mitgebracht. Das war für mich sicherlich auch eine große Hilfe. Aber gleichzeitig habe ich da auf andere Weise nochmal vertieft. Und da gibt es eben auch verschiedene Aspekte, wo ich rückblickend sagen kann, dass ich die heute noch lebe und auch heute mitgenommen habe aus der Zeit. Also ich war insgesamt fast 4 Jahre in der Gemeinschaft Cenacolo, davon gute 3 Jahre in Österreich und ein knappes Jahr in Italien. Und ja, aus diesem Lebensrhythmus habe ich zum einen dieses Leben aus dem Wort Gottes mitgenommen. Also das bedeutet eben einen bestimmten Bibeltext zu lesen. Man hat das in der Gemeinschaft selber, wurde immer das Evangelium und die Lesung von dem entsprechenden Wochentag oder Sonntag genommen und darüber das eben mit dem eigenen Leben in Verbindung gebracht. Ich mache es heute etwas anders. Ich nehme heute immer das Evangelium vom kommenden Sonntag oder auch die Lesung und ja, überlege, lass dieses Wort auf mich wirken, dass es zu mir spricht. Und dann eben auch zu gucken, wie kann ich das in meinem Alltag umsetzen. Das ist das eine, also das sozusagen diese lebendige Beziehung zu Gott. Das zweite, auch zu wissen, ich bin nicht alleine unterwegs. Das heißt, ich bin immer auch in der Lage oder ich kann eine Hilfe für andere sein, natürlich jetzt als Priester, aber auch so, die sich vielleicht an mich wenden und einfach sich mal aussprechen möchten oder einen Rat bitten oder einfach gemeinsam Zeit zu verbringen. Und auch umgekehrt, dass ich eben auch weiß, ich bin nicht alleine unterwegs, sondern ich bin auch immer wieder in der Situation selber, Hilfe zu erbitten und anzunehmen. Dann sicherlich auch etwas Wichtiges, was in der Gemeinschaft sehr einen wichtigen Stellenwert hat, die persönliche Anbetung, also das heißt, eine persönliche Zeit mit Jesus zu verbringen. Das habe ich in der Gemeinschaft schon am frühen Morgen immer gemacht und das merke ich, das tue ich auch heute, eben der frühe Morgen, das ist meine Zeit des Gebetes. Das Vertrauen auf die Vorsehung, auch das ist etwas, natürlich ist es heute etwas anders, also sozusagen in der Gemeinschaft, da werden keine Dinge des täglichen Bedarfs gekauft, sondern Lebensmittel, Hygieneartikel und so weiter, die werden, und Kleidung, das wird eben von Menschen vorbeigebracht und geschenkt, die sagen, das, was die Gemeinschaft tut, finde ich gut, ich möchte das unterstützen. Das sind teilweise Leute, die das gerade aus ihrem Glauben heraus tun, ganz bewusst, um sich zu Werkzeugen der Vorsehung zu machen, ganz bewusst, aber eben auch Menschen, die vielleicht mit dem Glauben nicht so viel zu tun haben, aber die sagen würden, wir finden es gut, dass Menschen aus einer Abhängigkeit oder aus einer Lebenskrise herausfinden und das möchten wir unterstützen. Und diese Sensibilität dafür zu sehen, ja, dass eben auch Gott in meinem Alltag wirkt, das ist etwas ganz Wichtiges, weil es eben auch meinen persönlichen Glauben auch heute lebendig macht, dass eben eine Begegnung oder etwas, was ich den Tag über erlebe, nicht einfach ein Zufall ist, sondern tatsächlich ja eine Fügung oder etwas, das ja mehr von Gott, ein Zulächeln Gottes, ein Augenzwinkern Gottes, das mir geschenkt ist. Und darum halte ich auch an jedem Tag, abends, bevor ich zu Bett gehe, einen Tagesrückblick, um eben zu schauen, was habe ich heute eigentlich erlebt, wem bin ich begegnet, wie hat mich das bereichert, wo war ich vielleicht auch ungehalten oder wo gab es Situationen, wo ich vielleicht auch falsch reagiert habe, wo ich Gott um Verzeihung bitte, um eben auch meinen Alltag mit Gott in Verbindung zu bringen und zu leben. Ja, ich glaube, das sind so die Dinge, die die Gemeinschaft prägen und wo ich heute sagen würde, das habe ich auch aus der Gemeinschaft mitgenommen, was eben mich auch heute tatsächlich noch prägt und wo ich, wofür ich sehr dankbar bin.
Cenacolo bedeutet Abendmahl. Was wollte Schwester Elvira damit zum Ausdruck bringen?
Etwas genauer müsste man sogar sagen, dass Cenacolo nicht Abendmahl, sondern Abendmahlssaal bedeutet. Und da kommen wir ziemlich schnell auch zu dem, wie dieser Name entstanden ist, nämlich der Abendmahlsaal in Jerusalem ist der Ort, wo sich die Jünger zweimal versammeln. Einmal tatsächlich zum letzten Abendmahl und das bedeutet für die Gemeinschaft Cenacolo halt, es ist ein gemeinsames Leben. Die Mahlzeiten werden gemeinsam eingenommen, es wird gemeinsam gearbeitet, die Freizeit wird gemeinsam verbracht. Eben dieser Aspekt der Lebensschule, des gemeinsamen Unterwegsseins. Und zum Zweiten wird der Abendmahlsaal in Jerusalem da bedeutsam beim Pfingstereignis. Nach dem Tod und der Auferstehung Jesu sind die Jünger verwirrt, voller Angst, in Not und sie schließen sich ein in diesem Abendmahlsaal, bis der Heilige Geist kommt und sie die Türen öffnet. Und diesen Aspekt hat Mutter Elvira aufgegriffen und gesagt, ja, so ist es auch in der Gemeinschaft. Die Jugendlichen, die kommen, sind verschlossen, sind ängstlich, sind ja misstrauisch und sie kommen und lassen sich in diesem Abendmahlsaal, in dem Cenacolo auf den Heiligen Geist ein. Sie öffnen sich für das Wirken des Heiligen Geistes und öffnen sich tatsächlich dann eben auch für die neue Freude, für die Freude am Leben, für das Entdecken der Schönheit des Lebens. Und so wandelt sich diese Verschlossenheit eben in die Offenheit, die dann sogar auch so weit geht, selber von der Liebe Gottes Zeugnis zu geben oder selber auch bereit zu sein, sich für andere einzusetzen, als Schutzengel für andere, die neu dazukommen. Oder auch, es gibt Missionshäuser in Südamerika und in Afrika, eben um für Kinder, Straßenkinder da zu sein, um eine Zeit des Lebens als Missionar, als jemand, der eben für andere da ist, anderen Zeit schenkt und Arbeitskraft, um für sie da zu sein und ihnen zu helfen, einen guten Start ins Leben zu finden. Also dieser verwandelnde Aspekt des Abendmahlsaal, des Cenacolo, eben das ist die Verschlossenheit, aus der Verschlossenheit heraus ja in die Offenheit, sozusagen in die, ja, ein Überströmen, ein Grundsatzwort, was die Gemeinschaft von Anfang an bis heute geprägt hat. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums ist das nochmal aufgegriffen worden. Dalle tenebre alla luce. Aus der Dunkelheit ins Licht. Das ist sozusagen der grundsätzliche Gedanke und der Weg, was eben auch dieses Wort Cenacolo, Abendmahlsaal, Pfingstsaal zum Ausdruck bringt.
Was tragen Sie heute persönlich in Ihrem Herzen in Bezug auf die persönliche Begegnung mit Schwester Elvira und die Zeit, in der Sie in der Gemeinschaft Cenacolo mitgelebt haben?
Die persönliche Begegnung mit Mutter Elvira war für mich ja eigentlich ein ganz, ganz großes Geschenk. Ich war damals knapp 2 Jahre in der Gemeinschaft und sie hat das Haus in Österreich besucht und ja, da wurde eben dann gefragt, wer möchte eigentlich mit Mutter Elvira sprechen. Und ich habe gedacht, ja, also da sind andere, die haben es, also nicht, die haben es nötiger, sondern vielmehr so, ja, denen, für die ist es vielleicht wichtiger. Und gerade vielleicht welche, die schon länger dabei sind. Und plötzlich aber hat sich ergeben, dass da kein anderer war und dass ich dann gefragt wurde, möchtest du zu ihr hingehen? Und das war für mich irgendwie, ich war ein bisschen nervös. Und ja, habe mich dann zu ihr gesetzt, aber es war eben diese Liebe Gottes, die sie erfüllt hat, wo man merkte, aus allen Poren ihres Körpers kam eben diese Zuwendung, dieses Wohlwollen, diese Liebe, wo ich sagen würde, diese Begegnung hat mir ein Stück davon gezeigt, wie gütig und barmherzig Gott ist. Und ich hatte das Gefühl, ja, ich kann ihr alles sagen, kann ihr alles anvertrauen. Und was zurückkam, war eben Ermutigung und Hoffnung. Also ich hatte ein bisschen sozusagen den Mut verloren und sie hat gesagt, nein, du schaffst das. Hat mir Hoffnung gemacht. Ich habe mich dann auch an dem Abend noch hingesetzt und aufgeschrieben, was sie mir gesagt hat, weil es mich selber persönlich gestärkt hat, weil ich mich wirklich da auch ja, durch sie mit Gott ganz tief in Verbindung gefühlt habe und eben gemerkt habe, dass was sie erfüllt, ist nicht nur ihre rein menschliche Liebe, die jeder Mensch hat, diese Liebeskraft, sondern tatsächlich, dass sie ein Gefäß gewissermaßen ist für die Liebe Gottes und dass dieses Gefäß einfach überquillt und überquillt und überquillt. Und ja, das ist natürlich auch etwas, was dann, wo sie auch selber sagen würde, ja, schaut nicht auf mich, sondern schaut auf Gott. Und das habe ich in dem Moment eben auch gespürt. Diese Frau, ihr Verdienst, könnte man sagen, ist einfach, dass sie offen war für Gott und sich, ja, hat eben dieses hörende Herz hatte, um auf Gott zu hören und diesen Weg zu gehen und diese Freude auch selber zu empfangen und weiterzugeben. Und gleichzeitig, was die Gemeinschaft insgesamt angeht, würde ich sagen, dass sie für mich eine Lebensschule war, wo ich eben auch merke, ja, viele Schritte, viele Dinge, die ich auch bereits erwähnt habe, die sind für mich ja etwas, ein Baustein in meinem heutigen Alltag noch. Ich bin dankbar auch zu wissen, dass es die Gemeinschaft gibt, dass ich auch, wenn ich heute noch irgendwie mal sage, okay, ich brauche mal eine Auszeit, dass ich da hingehen könnte, aber auch natürlich wissen kann, okay, wenn ich jemanden kenne, der Schwierigkeiten hat, der in Not ist, der vielleicht in Abhängigkeiten geraten ist, wohin ich ihn oder sie verweisen kann. Und gleichzeitig, ja, ist das eben ein Abschnitt meines Lebens, der eben, ja, die 4 Jahre, wo ich in der Gemeinschaft war, besonders intensiv war, der mich heute noch prägt und wo ich heute auch dankbar bin, auch für den Kontakt noch zu denjenigen, die auch in der Gemeinschaft sind oder zur Gemeinschaft gehörten, die als sogenannte Söhne und Töchter der Gemeinschaft heute eben in ihrem Alltag leben und wir da wissen, dass wir gemeinsame Erfahrungen teilen und einen gemeinsamen Weg gegangen sind. Und so, ja, bin ich sehr, sehr dankbar und Ja, freue mich, dass Gott, der durch Mutter Elvira der Kirche dieses Geschenk der Gemeinschaft Cernacolo gemacht hat.
Sie haben das Buch von Schwester Elvira, die Umarmung, erwähnt. Wo kann man dies beziehen? Und Sie haben immer wieder das Haus in Österreich angesprochen. Gibt es auch andere deutschsprachige Länder, in denen es Häuser von Cenacolo gibt?
Also zum einen das Buch von Mutter Elvira bzw. das Buch über die Entstehungsgeschichte der Gemeinschaft, wo sie selber zu Wort kommt. Es heißt Die Umarmung. Es ist erschienen im Verlag Media Maria und kann deswegen über alle Buchhandlungen bestellt werden. Und ja, geht eben diesen Rhythmus nochmal nach, die Umarmung, die Schritte der Entstehungsgemeinschaft, zugleich eben dieses bis sieben Zählen, wo man sagt, ich umarme mein eigenes Leben, aber eben auch das Leben der anderen und ja, möchte diese Lebensfreude entdecken. Also für alle, die Interesse haben, sich darin zu vertiefen, ich wiederhole noch einmal, Mutter Elvira, die Umarmung, Untertitel Die Geschichte der Gemeinschaft Cenacolo. Cenacolo schreibt man Cenacolo und es ist erschienen im Media Maria Verlag. Das Haus in Österreich, von dem Sie sprachen oder was ich auch erwähnte, es ist bisher leider das einzige im deutschsprachigen Raum, aber dennoch hat es eine sehr, sehr große Ausstrahlungskraft. Das bedeutet, dass in dem Haus sowohl Menschen aus Österreich, aus Deutschland, aus der Schweiz, aber auch aus Holland oder anderen Ländern, die jetzt mit dem deutschsprachigen Raum etwas enger verbunden sind, dort eben auch den Weg der Erneuerung gehen können. Es gibt sicherlich auch Ansprechpartner in anderen Ländern, also auch in Deutschland. Am einfachsten findet man den Kontakte über www.cenacolo.at. Cenacolo, Cenacolo. www.cenacolo.at. Und da findet man dann auch die Kontakte zu den Ansprechpartnern in Deutschland, in der Schweiz oder in anderen europäischen Ländern. Und ja, also falls Sie selber Angehörige oder Bekannte haben, die eben junge Erwachsene oder Jugendliche mit Lebenskrisen oder Drogenproblemen haben, dann scheuen Sie sich nicht, auch einfach anzurufen oder sich zu melden. Denn ja, da gibt es sicherlich Möglichkeiten, Begegnungen und natürlich werden auch die Jungs und Mädchen in der Gemeinschaft für Sie und Ihre Anliegen beten.
Lieben Dank, Pfarrer Ebo Ebing, für die geschenkte Zeit und dass Sie mit uns und Schwester Elvira unterwegs waren. Dürfen wir Sie abschließend um den Segen bitten, damit wir mit dem Segen Gottes und dem Vorbild auch der Mutter Elvira immer wieder und der göttlichen Vorsehung und der barmherzigen Umarmung des Vaters anvertrauen können?
Ja, gerne. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Lieber Pfarrer Ebo Ebing, danke, dass Sie uns heute auf die Reise mit Mutter Elvira mitgenommen haben in der Sendung mit dem Titel Die Umarmung mit Schwester Elvira. Ein großes Deo Gratias und Radio Gloria wünscht Ihnen Gottes besonderen Segen mit Schutz, viel Freude, Barmherzigkeit und Frieden im Herzen, im Weinberg des Herrn und Ihrem priesterlichen Dienst. Und möge es Ihnen und uns selber gelingen, wie Schwester Elvira im Gebet, in der Arbeit, in der Freundschaft und in der göttlichen Vorsehung Kraft für den Alltag zu finden und so Jesus Christus nachzufolgen. Deo gratias.
Herzlichen Dank, liebe Frau Marti, Ihnen und Ihren Hörerinnen und Hörern alles Gute und Gottes Segen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören Radio Gloria, Gott ist die Liebe. Pfarrer Ebo Ebing sprach über das Leben von Schwester Elvira Petrozzi, die Gründerin der Gemeinschaft Cenacolo. Sie können die Sendung als CD bei unserem Hördienst bestellen oder schriftlich per E-Mail info@radiogloria.ch. Mit dem folgenden Programm wünscht Ihnen Ihr Radio Gloria Team viel Freude und Segen. Ich möchte mich mit einem Zitat von Schwester Elvira bei Ihnen verabschieden. Die Jugendlichen haben die Masken der Erwachsenen satt. Sie suchen die Echtheit und Reinheit. Sie suchen das Lächeln und die Freude. Aber all das ist nicht etwas, sondern jemand. Es ist Gott. Pfüezi Gott, Iri Andrea Marti.